Das erste Gefühl, was da kommt, ist wie so diese komplette Leere und Stille. Ich beschreibe das als die Stille nach so einer Explosion, wenn man eigentlich nur noch höchstens noch so einen Piepton im Ohr hat und eigentlich wie wenn im Film so die Musik aufhört und dann sieht man jemanden in so einem Trümmerfeld stehen. Das ist mein Gefühl in dem Moment, wo ich anfange zu realisieren, dass das jetzt tatsächlich das war.
Hi und herzlich willkommen zu unserem neuen Mutmacher-Podcast Steh auf, Menschen. Das hier ist die erste Folge. Ich bin Julia und ich freue mich wahnsinnig auf euch und die Geschichten unserer Gäste. Unser Podcast gehört zum Mindstyle-Magazin Mavi. Dort könnt ihr regelmäßig Artikel über die Gäste unserer Sendung lesen. Auf der Homepage findet ihr mehr Infos über die Stehaufmenschen und auf Facebook, Twitter und Instagram könnt ihr der Mavi folgen und dann erfahrt ihr auch mehr über uns. Und hier in der Sendung hört ihr die Stimmen unserer wunderbaren Gäste. Wir laden echte Schicksalshelden ein. Das sind Menschen, die Krisen erfolgreich gemeistert haben. Und warum machen wir das? Weil wir davon überzeugt sind, dass diese Menschen uns und euch Mut machen können. Und jetzt freue ich mich, euch mitzunehmen ins Leben von Autor und Journalist Michalis Pantelouris. Wenn wir uns gleich mit ihm unterhalten, dann klingt das zunächst immer so, als würden wir heute eine Liebesgeschichte erzählen. Naja, genau genommen machen wir das auch. Aber es gibt eben kein Happy End, zumindest nicht zwischen Michalis und seiner Frau. Mit der war Michalis 10 Jahre lang sehr, sehr glücklich verheiratet. Er war absoluter Familienmensch und hat mit ihr und seinen beiden Töchtern, die er Nummer 1 und Nummer 2 nennt, in Hamburg gelebt. Bis zum Tag der Explosion, als Michalis dann verlassen wurde.
Ich war sehr, sehr glücklich verheiratet und hätte die Frau auch nie verlassen und wäre auch heute, glaube ich, noch glücklich mit der verheiratet. Also keine Ehe ist jeden Tag immer nur fantastisch, aber ich war jeden Tag sehr verliebt in die Frau und hab die sehr geliebt. Also ich war tatsächlich glücklich verheiratet und würde das auch weiterhin empfehlen, Leuten zu heiraten und dabei glücklich zu sein. Sie hat mich verlassen und sie hat die Beziehung nicht mehr gewollt und die Ehe nicht mehr gewollt. Und es ist auch klar, für mich war das total überraschend. Ich war mir sicher, dass alles, was es an Problemen gibt, lösbar ist. Und war es in dem Moment offensichtlich nicht, also auch danach ja nicht. Und es war nicht meine Entscheidung. Die Entscheidung hat meine Frau getroffen und die mit der müssen wir beide leben. Aber es ist natürlich ihr gutes Recht, die Entscheidung zu treffen. Ich hätte mir es anders gewünscht.
Zu dem Zeitpunkt lebt Michalis mit seiner Frau im Schanzenviertel Hamburgs. Als sie ihn verlässt, ist er 41 Jahre alt.
So ein Gefühl von kompletter Ohnmacht eigentlich. Das ist eine Entscheidung, die mir aufgezwungen wird. Das ist einerseits so ein Gefühl von Unfreiheit und auf der anderen Seite hat man ja plötzlich die Freiheit, dass ganz viel total egal ist. Ob man morgens aufsteht oder nicht, kommt einem plötzlich so vor, als wäre es total egal.
Für Michalis stehen plötzlich 1000 Fragen im Raum. Er denkt auch erstmal, dass man nochmal drüber reden kann und die Sache irgendwie lösen kann. Aber das gelingt ihm nicht. Und heute will Michalis auch nicht darüber sprechen, aus welchen Gründen genau sich seine Frau von ihm getrennt hat. Es ist aber auch nicht wichtig für die Geschichte. Essentiell ist, dass es die heile Familienwelt, die es bis dahin gab, plötzlich nicht mehr gibt. Michalis, was ist das Schlimmste an der Trennung?
So eine mehrstufige Impotenz, dass man einerseits als verlassener Mann dasteht und mit dem gebrochenen Herz, dass man versuchen muss, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, dass man gleichzeitig, wenn man als Autor arbeitet, ja irgendwie seinen Kopf auch noch benutzen muss, um zu schreiben, was mir sehr, sehr schlecht gelungen ist. Das war sicher nicht die beruflich kreativste und beste Phase für mich als Autor. Im Gegenteil, es ist eine sehr, sehr schwierige Phase. Man steht da eigentlich in so einem Haufen Scherben und hat das Gefühl, das ist jetzt irgendwie alles vorbei, mein Leben, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das mochte, wofür ich eigentlich auch gearbeitet habe in der ganzen Zeit davor, wofür ich gelebt habe, das ist eigentlich weg. Das ist ein Teil von meiner Identität. Ich war auch gerne Ehemann. Das ist alles auf einen Schlag weg. Das, was noch da ist, sind 2 Kinder. Und die sind natürlich ein Grund, morgens aufzustehen und auch ein Grund, so eine Struktur zu erhalten. Und ich kann für mich sagen, dass das, was mich in dieser Phase auf den Beinen hält, sind Nummer 1 und Nummer 2.
Für Michalis fühlt sich das alles an wie ein riesengroßer Albtraum.
Wenn ich morgens aufwache, habe ich regelmäßig das ganz große Gefühl, das kann alles nicht wahr sein, das muss ein Traum sein. Und wenn ich jetzt mich umgucke, dann ist dieser Albtraum vorbei und es stimmt einfach nicht. Und stell dann jedes Mal wieder fest, doch, das wirkt unglaublich auf mich, aber mein Leben von vorher gibt es nicht mehr.
Kannst du sagen, was du in dieser Zeit am meisten vermisst?
Ich vermisse die Nähe, also die an die Zeit vor der Explosion, weil aus der Zeit der Explosion vermisse ich gar nichts. Aber das, was tatsächlich, glaube ich, für mich eine Beziehung ausmacht, ist tatsächlich eine bestimmte Form von Nähe. Und die gab es für mich in meiner Ehe. Das ist ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von Vertrautheit, ein Gefühl von sich verlassen können, ein Gefühl von einerseits geliebt werden, aber noch viel mehr jemanden zu haben, der das annehmen kann, dass man ihn liebt. Weil der schwierigere Teil beim Lieben ist ja nicht geliebt werden. Wir werden ja alle geliebt. Wir haben zumindest alle noch irgendwo Omis und Opis und Mamis und Papis, die uns lieben. Und das hilft einem manchmal überhaupt nichts. So. Sondern die Wertschätzung, die man kriegt, bis hin zu dem Gefühl, einen Grund zu haben, auf der Welt zu sein, weil da jemand ist, der das, was man ihm geben will, auch annehmen kann. Das ist, glaube ich, eine sehr einmalige und wunderschöne Erfahrung. Ich glaube, das ist der Kern von dem Wunsch nach Beziehung.
Inzwischen weiß so ziemlich jeder, was passiert ist. Michaels Freunde und Familie sind natürlich für ihn da, aber auch seine Kollegen. Die schicken ihn für Interviewtermine immer ganz weit weg, damit Michaels Abstand gewinnt und sich erholen kann.
Also ich fliege im Auftrag von GQ damals nach New York für 3 Tage und am zweiten Tag soll dieses Interview stattfinden mit Jake Gyllenhaal, findet dann auch tatsächlich statt, der einen Film vorstellt, in dem er einen jungen Mann spielt, der seine Frau verliert durch einen Autounfall. Der eigentlich im Verlauf des Films feststellt, dass das Leben, was er da verloren hat, eins war, das er nur geführt hat, weil man das eben so macht, weil die Konventionen so sind. In Wahrheit ist es nicht seins. Und er fängt dann an, sein Leben tatsächlich komplett zu zerstören. Das bringt in diesem Moment so viel in mir zum Klingen, dass ich reingegangen bin und sitze vor Jake Gyllenhaal und sage, wenn, wahrscheinlich als zweiten Satz oder so nach Hallo, sage ich, wenn du dich jemals gefragt hast, warum du Filme drehst und warum dir das für die Welt gut ist, kann ich dir sagen, trifft bei mir gerade voll auf die 12. Was zur Folge hat, dass wir eigentlich eine halbe Stunde lang Therapiesitzung mit mir machen. Der ist ja auch noch sehr schlau. Der sieht ja nicht nur so gut aus, sondern der ist tatsächlich sehr schlau, hat östliche Religionen studiert am College und sagt einen Satz, der mich tatsächlich dann fast mantrahaft begleitet hat, auch im nächsten Jahr. Und der heißt, du kannst nicht immer rumlaufen wie eine offene Wunde, du musst dich auch verteidigen können.
Michaels schreibt für viele Redaktionen. Normalerweise veröffentlicht er regelmäßig auch Geschichten im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Aber schon Wochen hat er auch dort keinen guten Text abgegeben. Dann meldet sich sein Chef Michael Ebert und möchte Michaels in Hamburg treffen.
Und ich bin ganz fest davon aus, jetzt gibt es tatsächlich Ärger. Jetzt reicht es tatsächlich nicht mehr, was ich da abliefere. Und es ist zu wenig und es ist zu schlecht und ich bin das Geld nicht wert. Und er sagt mir jetzt, dass wir die Zusammenarbeit beenden müssen. Und wir treffen uns unten hier am Hafen in so einer Fischbude und ich komme nach ihm an und er sitzt da schon und hat schon eine Flasche Wein bestellt, zum Glück zum Mittagessen. Und guckt mich einfach an und sagt, wie geht's dir? Ich mache mir Sorgen um dich. Also erzähle ich ihm das alles und wir ziehen danach weiter und gehen noch in eine Kneipe am Hafen. Und dann sagt er, kannst du dir vorstellen, eine Kolumne drüber zu schreiben, wöchentlich für die Webseite, wie es ist, nach so vielen Jahren wieder Single zu sein? Und ich bin so glücklich über dieses Angebot, weil es mir in dem Moment die Möglichkeit gibt, mein Gehalt da zu rechtfertigen und weil ich so sicher bin, dass ich das kann und dass das bestimmt einfach wird und Kolumnen schreiben mache ich seit Jahrzehnten und das kann nicht so schwierig sein und hätte sowieso zu allem Ja gesagt. Also wenn er mich in dem Moment fragt, kannst du dir vorstellen, ohne Hose rumzulaufen einen Monat, dann mache ich sofort meinen Gürtel auf und mache das.
Michaels freut sich natürlich wie verrückt über das Angebot. Als er dann zu Hause ist, überlegt er aber auch nochmal, kann er das schaffen? Kriegt er das hin? In ihm kommen Ängste und Zweifel auf. Geht das überhaupt in so einem Zustand?
Das ist immer noch so schwer für mich zu schreiben und es ist so unmöglich, mich zu konzentrieren. Und alles, was ich schreibe und ich versuche und versuche und es kommt immer nur Mist dabei raus. Ich schreibe wirklich furchtbaren Schrott. Das ist alles unehrlich und pseudolustig und einfach unlesbar, glaube ich. Also zumindest nicht mit besonderem Spaß lesbar. Und dann irgendwann, eigentlich in einem Akt von Selbstverteidigung, packe ich etwas aus, was ich vorher nur für mich gemacht habe. Nämlich Sachen, die ich schon geschrieben habe vorher, um meine Gedanken zu sortieren. Und dabei sind Briefe, die ich geschrieben habe an meine zukünftige Lieblingsfrau. An eine Frau, die ich noch gar nicht kenne. Eine Frau, von der überhaupt nur eine einzige Sache feststeht, nämlich, dass ich sie liebe. Wofür und warum und wer sie ist und wie sie ist, das ist alles komplett im Dunkeln. Aber ich schreibe das in dem Wissen, dass es die gibt. Liebe zukünftige Lieblingsfrau, ich werde so wahnsinnig müde, wenn ich daran denke, dass ich mich nochmal komplett erklären muss. Alles nochmal von vorne, wer ich bin und wo ich herkomme, mein Verhältnis zu meinen Eltern und Schwestern und warum ich mit über 40 immer noch keine eigene Frisur habe, sondern einfach immer die benutze, die meine Friseurin mir gerade mitgibt. Deshalb dachte ich, ich mache es jetzt mal so. Ich schreibe mit, dann muss ich es dir nur zeigen, sobald du auftauchst. Oder falls ich dich irgendwann angucke und feststelle, dass du schon längst da bist. Dann ist es gleichzeitig die Geschichte, wie wir uns getroffen haben. Vielleicht waren wir neulich zusammen bei einer Vernissage, was eine überragend gute Umgebung ist für ein erstes Date, falls es das war. Ich mochte es, als du mir gezeigt hast, welches dein Lieblingsbild ist. Und ich hatte das Gefühl, ich hätte etwas über dich erfahren, auch wenn ich beim darüber nachdenken nicht den Hauch einer Idee habe, was genau. Es ist nicht so konkret wie Musik oder Bücher oder Filme. Das ist nämlich das Ding, wenn man sich erklären muss. Man legt so wahnsinnig viel fest am Anfang und später dauert es ewig, bis man darüber hinweg ist. Ich weine jedes einzelne Mal am Schluss von Armageddon. Und ja, ich weiß, dass der Film cheesy ist. Ich möchte bitte nicht darüber definiert werden. Aber wie viele Arthouse-Filme muss man im Original mit Untertiteln gemeinsam gucken, bis man endlich bei Armageddon als 19. Wiederholung nachts auf ProSieben weinen darf, ohne dass es heißt, man hätte einen schrottigen Filmgeschmack? Bilder sind einfacher. Bildende Kunst muss schon brachial abstoßend sein, bis man richtig verachtet werden kann für ein Bild, das einem nun mal gefällt. Ich bin so müde. Ich weiß gerade nicht, wo die Energie herkommen soll. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass sie kommt, wenn sie kommen muss. Oder sagen wir, ich hoffe es. Und dann kam zurück aus München da von diesem Chefredakteur nur, wenn du damit leben kannst, dass du als nächstes 400 Heiratsanträge kriegst und nach der dritten Folge 3 Buchverträge, dann funktioniert das.
Gleich die erste Folge geht viral und wird zum Riesenerfolg. Und tatsächlich, Michaelis bekommt Liebesbriefe. Zwar nicht per Post, aber dafür per E-Mail. Und er ist wahnsinnig erleichtert, die Form gefunden zu haben, die funktioniert.
Liebe zukünftige Lieblingsfrau, wie soll ich dich ansprechen? Ich meine ganz grundsätzlich, wie spricht ein Mann eine Frau an? Wie spricht man sie erfolgreich an, ohne dass sie denkt, oh bitte nicht. Es ist ja nicht so, dass ihr dauernd irgendwo allein an einem Tresen sitzt und ausstrahlt, ihr wolltet das. Also angesprochen werden. Von mir. Oder irgendwem. Ich weiß nicht, ob du das warst, neulich in dieser Bar mit deinen Freunden, von denen ich manche schon ewig kenne. Das war ein schöner Abend. Ich fand, wir haben uns gut verstanden und ich sei zumindest ein bisschen witzig gewesen, wenn auch nicht so witzig wie du. Es ist sehr sexy, wie witzig du bist. Wirklich sehr. Und ich habe mich ewig nicht so wohl gefühlt in Gegenwart einer Frau, die ich sexy finde. Das muss an deinem Lachen liegen. Das war gut. Aber es gehört zum Wohlfühlen, dass man denkt, der andere würde sich auch wohlfühlen. Und ich weiß nicht, war das so? Ich könnte nochmal schreiben. Genau genommen könnte ich gar nichts anderes tun, als nochmal zu schreiben, ohne aufdringlich zu sein. Aber wenn du dich nicht meldest, bedeutet das ja sicher was. Habe ich mich derart geirrt? Hattest du es entweder nicht so gut wie ich an dem Abend oder ist es etwa normal für dich, es so gut zu haben? Nichts Besonderes? Was weiß ich denn? Ich bin so lange da raus.
Michaelis geht es wieder besser. Er spürt zwar, dass sein Leben anders aussieht, aber das ist irgendwie auch okay für ihn.
Eine ganz wichtige Erkenntnis, die man so auf dem Weg findet, also für mich war das so, und ohne dass das jetzt tatsächlich einen echten Wendepunkt in der äußeren Welt markiert, gibt es für mich einen inneren Wendepunkt, und das ist ein Moment, in dem mir klar wird, dass ich nicht Lücken füllen muss, sondern ein Moment, in dem mir klar wird, ich kann alles sein, was ich will, und ich kann jedes Leben führen, das ich will, und ich kann heute damit anfangen. Und man muss nicht, wenn man was aus Scherben zusammensetzt, das wieder so zusammensetzen, dass es so aussieht wie vorher. Ich habe den wunderschönen Satz irgendwo gelesen und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wahrscheinlich auf einem cheesy Postkartenständer in Berlin den Satz gelesen, aus den Scherben meines Lebens baue ich eine Disco-Kugel und tanze drunter.
Lange hat Michaelis geglaubt, dass es vielleicht doch noch zu einer Versöhnung mit seiner Frau kommen könnte. Daran glaubt er nicht mehr. Langsam stellt sich bei ihm eine Akzeptanz ein.
Wir haben immer und in jedem Moment die totale Friedenspflicht gehabt, wenn es um die Kinder ging. Und es ist auch nicht so, dass wir uns nicht gestritten haben. Ich glaube, dass wir beide in dem Versuch, klarzukommen mit der neuen Realität, beide auch sogar Streit provoziert haben. Glaube ich, auch viel Kram gesagt haben, den man besser nicht sagen sollte und nicht so höflich waren, wie es normalerweise unter Menschen sich gehört. Das heißt natürlich, wir haben allein wegen der Kinder bis heute sehr, sehr, sehr regelmäßig Kontakt. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt in Bezug auf unsere Beziehung gibt es Dinge, die, glaube ich, wir sehr unterschiedlich sehen und das ist auch nicht klärbar. So, dass wenn da, es gibt so einen Moment, wo man feststellen muss, da nützt jetzt drüber reden nichts, weil wenn alle Argumente ausgetauscht sind und beide Seiten sehen, ist immer noch anders. Dann sitzt man irgendwann ja da voreinander und sagt nur noch, ja, aber es ist doch so. Und der andere sagt, nee, es ist aber so. Und dann gibt's da keine Einigung. Wie sollte die Einigung auch aussehen? So, wir haben diese beiden Kinder und das ist, wir sind gemeinsam Eltern. Und da gibt's überhaupt keinen Weg dran vorbei. Da werden wir immer jede Einigung herstellen, die nötig ist. Bei allem anderen möglicherweise nicht. Ich weiß es nicht.
Michaelis Briefe werden als wöchentliche Kolumne auf der Homepage der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Und sie sind so erfolgreich, dass Michaelis sogar mehr schreiben muss, als eigentlich geplant. Er schreibt darin, wie es ist, nach 10 Jahren wieder Single zu sein, von seinen Töchtern Nummer 1 und Nummer 2 und seinen Katzen Hummel und Willi.
Liebe zukünftige Lieblingsfrau, heute ist einer dieser Tage, die man teilen müsste, damit sie sich überhaupt anfühlen wie gelebtes Leben. Ich würde dir erzählen, was heute passiert ist. Aber nichts davon wäre es für sich alleine wert, dass man es erzählt. Man ruft keine Freunde an, um zu fragen, ob sie wissen, wie ein Lied plötzlich wieder in die Heavy Rotation bei Radiosendern kommt. Ich meine, bei Twist in My Sobriety von Tanita Tikaram mag es irgendwie angehen, auch wenn es ein Rätsel ist, dass man es 20 Jahre lang gar nicht hört und dann innerhalb von 4 Tagen 3-mal. Mysteriös. Aber Deeply Dippy von Right Said Fred 2-mal an einem Tag auf unterschiedlichen Sendern? Dafür kann es keine Rechtfertigung geben. Das ist ein Angriff auf irgendwas. Ich möchte über solchen Quatsch reden. Über die komische Art, wie Willi und Hummel im Winter plötzlich kommen und mich kratzen, wenn sie gestreichelt werden wollen, weil ihnen das Wetter draußen zu schlecht und die Wohnung zu langweilig ist. Darüber, wie nervig es ist, wenn der eigene nutzlose Körper haargenau zwischen 2 T-Shirt-Größen steht, sodass man alle T-Shirts anprobieren muss, was im Laufe der Jahre wahrscheinlich Wochen an Lebenszeit frisst. Oder man kauft blind und alle T-Shirts flattern komisch oder sitzen wie Wurstpelle. In Wahrheit, liebe zukünftige Lieblingsfrau, ist es mir total egal, worüber wir reden. Ich möchte einfach hören, wie es dir geht. Deine Laune spüren, an deinem Leben teilnehmen. Es ist komisch, aber das eigene Leben spürt man meist erst, wenn man ein anderes berührt. Und seitdem ich so oft machen kann, was ich will, will ich eigentlich nichts mehr. Vielleicht habe ich aber auch einfach zu viel Zeit und komme deshalb auf Ideen. Dann sitze ich abends mit dem Laptop auf dem Sofa, trinke Rotwein und stalke Ex-Freundinnen auf Facebook. Die sehen alle glücklich aus, zufrieden und wunderschön. Ebenso wie alle auf Facebook aussehen. Inklusive mir. Auf meinen Fotos hatte ich das beste Jahr meines Lebens. Es ist eine alte Weisheit, dass man dringend Urlaub braucht, wenn man aussieht wie das Foto im eigenen Reisepass. Die neue Erkenntnis ist, wenn du tatsächlich aussiehst wie auf deinen Selfies auf Facebook, hast du das Nirvana erreicht.
Michaelis ist ein absoluter Kämpfer. Er hat es geschafft, sein Leben wieder zu ordnen. Er kann heute sagen, dass er glücklich ist und alles genau so haben will, wie es ist. Und mittlerweile kann er auch ganz genau reflektieren, was in den vergangenen 2 Jahren mit ihm passiert ist.
Ich habe mich an ganz entscheidenden Punkten habe ich mich tatsächlich befreit. Und wenn ich mir angucke, wo ich vor 2 Jahren war und wo ich vor 1 Jahr war und wo ich jetzt bin, dann bin ich natürlich jetzt näher bei mir. Dann habe ich durch diese Krise Möglichkeiten gekriegt, Dinge zu tun, die ich sonst nie getan hätte, weil ich auf die Idee gar nicht gekommen wäre oder und auch eben die Möglichkeiten nicht gekriegt hätte. Und ich glaube, dass das, was ich vorhin gesagt habe, das Bild von den Scherben, die da sind, und man kann, muss da nicht wieder eine Vase draus bauen, sondern man kann auch eine Discokugel draus bauen und drunter tanzen. Also ich glaube, dass ich im Rahmen dessen, was ich an Möglichkeiten gesehen habe, habe ich das schon getan. Also natürlich geht es mir heute viel besser als vor 1 Jahr. Und vor 1 Jahr ging es mir schon besser als vor 2 Jahren. Das ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her, die Explosion. Und mein Leben ist heute anders, als es wäre. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich trotzdem glücklich, weil ich es nicht wissen würde, was es noch für Möglichkeiten gibt. Aber das ist jetzt ja auch so. Es fahren überall draußen Geisterschiffe rum mit den Leben, die ich hätte leben können. Und ich habe mich für dieses entschieden, aber ich bin jetzt endlich wieder an einem Punkt, wo ich sagen muss, ja, hierfür habe ich mich echt entschieden. Und ich mache die Dinge, weil ich sie machen will. Und ich mache sie auf die Art, wie ich sie machen will. Und das alles so, wie es in einem Zusammenleben in einer Familie und in der deutschen Großstadt und mit allem, was es da außenrum gibt, so möglich ist.
Auch wenn Michaelis den Spruch von einem cheesy Postkartenständer in Berlin aufgeschnappt hat, macht nichts. Denn aus seinem Scherbenhaufen ist eine riesige Discokugel geworden. Ein Verlag ist auf Michaelis und seine Geschichte aufmerksam geworden und hat ihn gefragt, ob er seine Geschichte in Buchform veröffentlichen will. Und natürlich will Michaelis. Die 199 Seiten des Buches tippt Michaelis auf einer Schreibmaschine. Und dann ist für Michaelis die Zeit gekommen, sich von seiner fiktiven Lieblingsfrau zu verabschieden. Erst einmal.
Liebe zukünftige Lieblingsfrau, du kannst nicht wissen, wie wichtig du bist. Der Gedanke, dass du da irgendwo herumläufst und nicht ahnst, dass ich an dich denke, lässt mich manchmal lächeln. Es gibt dich. Und deshalb gibt es auch uns. Ich weiß nicht, wann genau, aber es gibt uns. Und das heißt nicht, dass auf einen Schlag alles einfach wird, aber es ist richtig und deshalb gut. Wild, intensiv und wahr. Und das ist alles, was ich will. Die Wahl im Leben ist ja nicht die zwischen einfach und schwierig. Es ist die zwischen einfach und echt. Du hast mir geholfen, liebe zukünftige Lieblingsfrau, ohne dass du es gewusst hast. Mit dem hier zum Beispiel, diesen Briefen, dem Schreiben. Ich konnte das nicht mehr, weil mein Kopf besetzt war, übertönt von meinem schmerzenden Herz. Was doppelt schwierig war, weil ich nicht nur vom Schreiben lebe, sondern oft erst weiß, was ich denke, wenn ich es aufgeschrieben habe. Du machst, dass ich wieder schreibe. Du hast mir meinen Kopf zurückgegeben und meinem Herz eine Richtung, in die es rennen kann. Liebe zukünftige Lieblingsfrau, dieser hier ist der letzte Brief, den ich dir schreibe. Zumindest der letzte, bevor ich weiß, wer du bist. Bevor ich einen Namen auf den Umschlag schreiben kann und eine Adresse oder ihn dir unter das Kopfkissen legen, damit du ihn findest, wenn du dich nach einem langen Tag hinlegst und mich vielleicht vermisst. Das heißt nicht, dass ich nicht an dich denke, denn das tue ich. Wahrscheinlich sogar eher zu viel als zu wenig. Ich vermisse dich jeden Tag. Ich sammle die Dinge, die ich dir sagen will. Das Städte cooler aussehen, wenn alle Autos dieselbe Farbe hätten. dass ich finde, Online-Händler sollten, damit jemand die ganzen Pakete entgegennehmen kann, mit arbeitslos gewordenen Einzelhändlern eine Renaissance der Concierge in Mietshäusern einleiten. Und dass ich dich liebe. So sehr, dass ich manchmal heimlich die Faust ballen muss, um nicht vor Energie zu platzen. Irgendwann sage ich es dir. Wenn du nicht mehr zukünftig bist, Lieblingsfrau, sondern ganz und gar jetzt. Sollte dir bis dahin manchmal plötzlich warm werden, obwohl die Sonne hinter einer Wolke verschwindet und die Stadt mal wieder voller kalter Herzen ist, dann kann es sein, dass ich das bin, der gerade an dich denkt. Daran, wie es sein wird, dich zu küssen, dich zu halten und nie wieder loszulassen. Und wir zu sein. Danke. Für dich.
Michaelis ist heute ein echter Mutmacher. Was für eine traurige, aber irgendwie auch schöne Geschichte. Er hat sich zurück ins Leben gekämpft und zeigt, es geht immer weiter. Sogar wenn man den womöglich wichtigsten Menschen auf der Welt verliert. Ich hoffe, ihr fandet die Geschichte mindestens genauso spannend wie ich. Falls ihr Fragen, Rückmeldungen oder Kritik habt, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mir schreiben würdet. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auf der Homepage mavi-mag.de. Bis zum nächsten Mal, steh auf, Menschen, und denkt dran, ihr könnt alles schaffen.